Die Singularität hat Klauen. Claudebot bricht das Internet und gibt uns ein erstes Gefühl von 100% autonomen und proaktiven KI-Superassistenten. Die Kehrseite des ganzen Hypes sind massive Sicherheitsrisiken, die Angreifern Zugang zu deinem gesamten System verschaffen und eine enorme Verwirrung, ob und wie man Claudebot jetzt nutzen sollte. Ich werde dir eine ehrliche Einschätzung aus der Praxis geben, sowie einen kostenlosen Guide, der dir die schnelle Abkürzung gibt. Doch auch Claude selbst kann jetzt 10-mal mehr durch die Integration hunderter Tools. Google lässt den Geist aus der Flasche mit Genie 3 sowie einer mysteriösen Ankündigung, die auf ein neues Musikmodell hinweist. Währenddessen fokussiert OpenAI sich darauf, 25 Jahre Wissenschaft in 5 Jahre zu komprimieren mit Prism und den Börsengang in Q4 vorzubereiten. Diese Woche war wieder super viel los in der KI-Welt und ich fasse dir wie jede Woche seit jetzt 2 Jahren alle relevanten Updates zusammen, sodass du dich zurücklehnen kannst und die Abkürzung hast zu den Infos, die dich wirklich voranbringen, um Zeit zu sparen und mehr Geld zu verdienen. Übrigens haben wir heute einen Spezialgast dabei, der live aus dem Silicon Valley berichtet, was dort drüben gerade wirklich los ist. Mein Name ist Leonard Schwedding, also lass uns direkt reinstarten. Ja, es gehört einfach zur Tradition, zunächst zu schauen, was sich im Bereich der humanoiden Roboter tut. Und es gibt ein großes Update von Figure AI mit dem Helix 02 Vision Language Action Modell, also praktisch das Gehirn dieses gleichnamigen humanoiden Roboters, hier Figure 03. Und was ist das Besondere? Im Vergleich zum alten Vorgängermodell kann 02 nicht mehr nur den Oberkörper autonom steuern, sondern den gesamten Roboter und jede einzelne Bewegung, wie hier insbesondere auch die Handbewegungen, die deutlich verbessert wurden, die Fingerfertigkeit durch taktile Sensoren und Handkameras, sodass es Figure sogar schafft, eine Flasche autonom aufzudrehen. Und das ist das Besondere. Brad Adcock, der CEO, bestätigt nochmal, es handelt sich hierbei nicht um Fernsteuerung oder vorprogrammierte Aufgaben, sondern diese Aufgaben wurden nicht von einem Menschen gesteuert, sondern komplett autonom über das Helix 02 Modell gesteuert. Und vor dem Hintergrund wirkt die Aussage des DeepMind-CEOs, der Mr. Sabis, schon fast pessimistisch.
Wir haben gesehen, wie Gemini in humanoide Roboter integriert wurde. Ist der Alpha-Fold-Moment für die physische Welt und KI nun da? Was ist das und wie sieht das aus?
Ja, ich habe letztes Jahr viel Zeit damit verbracht, mir die Robotik genau anzusehen. Ich glaube, wir stehen kurz vor einer Art Durchbruch bei der physischen Intelligenz. Ich denke, wir sind noch etwa 18 Monate, 2 Jahre davon entfernt. Wir müssen mehr forschen, aber ich denke, Basismodelle wie Gemini weisen den Weg. Ich meine, von Anfang an haben wir Gemini multimodal konzipiert, damit es die physische Welt aus mehreren Gründen verstehen kann.
Ja, während der humanoide Roboter im Moment noch 12 bis 18 Monate entfernt zu sein scheint, ist der Claude, oder besser gesagt der Claude-Bot-Moment, brandaktuell. Also springen wir rein, was es damit auf sich hat. Also, Claude-Bot ist nicht zu verwechseln mit Claude oder gar Claude-Code, welches ja die letzten Wochen schon enorm Hype erfahren hat und man sieht es ganz gut in den Google-Trends. Hierbei handelt es sich um Claude-Bot, der eben sehr populär geworden ist, jetzt in den letzten 7 Tagen. Ja, worum handelt es sich bei Claude-Bot? Claude-Bot ist im Prinzip ein allumfassender KI-Agent, der mittlerweile auch nicht mehr Claude-Bot heißt, sondern zunächst umbenannt wurde diese Woche in Mold-Bot und mittlerweile Open-Claw heißt. Also 3 Rebrandings in einer Woche. Claude-Bot ist steuerbar über WhatsApp, Telegram, iMessage, Slack. Es ist Open Source, läuft auf deinem eigenen Computer. Es kann jede App auf dem Computer nutzen und das wird das Spannende sein. Es kann Software installieren, Skripte ausführen, hat einen vollumfänglichen Systemzugriff. Der Gründer von Claude-Bot ist Peter Steinberger, ein Österreicher. Und er sagt, Nicht-Techniker sollten auf keinen Fall Claude-Bot installieren. Aber zunächst einmal, was kann Claude-Bot? Ich habe Claude-Bot jetzt selbst in Telegram einmal angepinkt. Du siehst, hier ist mein Claude-Bot und jetzt kann ich zum Beispiel einfach mal fragen, hey Claude-Bot, kannst du mir denn einfach mal kurz erklären, was genau du eigentlich alles kannst? Mach mir bitte eine Voice-Message dazu.
Hey Leonard, also ich bin dein proaktiver AI-Assistent für Everlast AI und kann eigentlich ziemlich viel für dich machen. Zum einen kann ich dir bei der Content-Erstellung helfen. Ich durchsuche kontinuierlich Twitter und GitHub nach den neuesten AI-Trends, Tools und Entwicklungen, damit du immer up-to-date bist und coole Video-Ideen bekommst. Ich kann auch deine Konkurrenz im deutschsprachigen AI-YouTube-Space analysieren, schauen, was gut läuft und dir strategische Insights geben.
Ja, das als kurzer erster Eindruck. Ne? Also du kannst einfach via Telegram oder WhatsApp mit Claude-Bot chatten und jede einzelne Aufgabe, die du dir so vorstellen kannst, delegieren. Es gibt auch eine richtige Nutzeroberfläche, wie hier zu sehen ist. Hier kann ich auch mit Claude-Bot schreiben, hey, kannst du mir nochmal ganz kurz erklären, wie Claude-Bot überhaupt technisch aufgebaut ist und was das Besondere an Claude-Bot ist? Also hier ist auch schon die schnelle Antwort und das ist letztlich die Quintessenz. Also Claude-Bot soll eine vollständige Engine-Infrastruktur sein, eben nicht nur ein Chatbot so wie ChatGPT, sondern eine Plattform für intelligente Assistenten mit vollumfänglichem Hardware-Zugriff und Multiplattform-Unterstützung, also Integration von zahlreichen Apps. Und das hat letztlich auch diesen ganzen Hype losgetreten. Ne? Das Community-Feedback ganz kurz zusammengefasst. 80% der Arbeit in 48 Stunden automatisiert. 18 Bugs wurden automatisiert über Nacht gefixt. Ja? Mein Cloudbot hat ein CRM aus meinen E-Mails automatisiert gebaut. Der Hype kam letztendlich großteils auch über einen Crypto-Pump-and-Dump zustande. Darüber muss man sich auch im Klaren sein. Also, dass letztlich das Projekt für Crypto-Scams missbraucht wurden. Und Peter Steinberger sagt ja auch selbst, dieses Projekt hat keine Verbindung zu diesen ganzen Crypto-Scams. Aber dies ist letztlich auch einer der Gründe gewesen, wieso Cloudbot überhaupt so massiv gehypt wurde. Lass uns mal ganz kurz auf die Systemarchitektur nochmal eingehen, wie das Ganze funktioniert. Also, wie gesagt, es gibt eine Multi-Channel-Inbox, wie wir es gerade gesehen haben mit Telegram. Dann gibt es eben das Gateway. Was das Besondere ist, ist ein persistentes Gedächtnis. Also, das wird ganz besonders gelobt bei Cloudbot. Er soll eben nichts mehr vergessen. Ne? Nicht so wie ChatGPT, wo du immer wieder neu nachfragen musst. Das funktioniert insbesondere durch Dokumente, ja, zentrale Dokumente. Dazu sage ich gleich nochmal mehr, die hinterlegt sind bei Cloudbot und die bei jeder Nachricht abgerufen werden. Dann gibt es eben letztlich den Agent, der letztlich auf ein ganz normales LLM zurückgreift, also den Chat, den du hier gerade gesehen hast, der funktioniert jetzt hier bei mir einfach über die Anbindung von Claude. Dazu sage ich gleich auch nochmal mehr. Das Besondere ist eben die Integration von allen möglichen Tools und Skills. Es hat Zugriff auf dein Terminal, Files, Browser, Automations, kann Cronjobs erstellen und dadurch eben auch wirklich proaktiv sein und generiert auf Basis dessen dann allen möglichen Outputs, so wie jetzt an der Stelle, ja, proaktiv zum Beispiel die Wettbewerbs- und Konkurrenzanalyse, Content-Ideen, Analyse und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Ja, auf dieser Website cloud.bot findest du auch nochmal alle Informationen. So, was ist jetzt das Problem an der Stelle? Und zwar gibt es massive Sicherheitsprobleme. Natürlich, wenn du ein vollautonomes KI-System vollumfänglichen Zugriff auf dein gesamtes System gibst. Ja, unter anderem wurde auch ein Mac Mini Kaufansturm losgetreten durch Cloudbot. Viele andere hosten Cloudbot jedoch auf VPS ohne vernünftige Authentifizierung. Ja, und dadurch sind eben tausende von offenen Instanzen im Internet, sodass quasi jeder, ja, auf dein Cloudbot zugreifen kann. Und insbesondere, da das Projekt so eine enorme Popularität hat, können hier kleinste Sicherheitsfehler dazu führen, dass Eingreifer kompletten Fremdzugriff auf dein gesamtes System haben, demnach Zugriff auf deine gesamten Daten, Files, Passwörter und so weiter, ja. So, wir haben auch wirklich zahlreiche eigene Tests gemacht und in aller Kürze positiv, ja. Also Cloudbot kann Web-Apps in Minuten deployen. Es hat N8N automatisch installiert. Es hat einen gelben Seitenscraper gebaut, ja. Es kann CSV und JSON-Exporte erstellen. Es kann Dashboards erstellen. Es kann über Cronjobs eben wirklich autonom dich proaktiv kontaktieren. Es gibt aber auch wirklich einige negative Punkte. Und zwar hat es unseren Testserver komplett gewiped. Ja, der Tokenverbrauch ist massiv, wenn du nicht aufpasst. Also $30 in 2 Stunden wurden über einfachste Aufgaben durchgejagt. Es gibt viele Beispiele von Nutzern, die auf einmal Rechnungen im Tausenderbereich vorgefunden haben, weil sie nicht richtig aufgepasst haben. WhatsApp als Interface bricht schnell ab. Es lässt sich sehr leicht verwirren über Listen. Ja, Slack ist sehr limitiert. Die Recherchequalität, ja, es kann autonom recherchieren, aber ja, die Qualität war bei unseren Tests jetzt auch wirklich ein enormer Flop und es erstellt zwar Dashboards, die sind gut, aber oft dann auch nicht wirklich zielführend. Allgemein will ich einfach mal auf die Use Cases schauen, weil das ist ja die eigentliche Frage. Jeder redet darüber, aber was sind denn die ganz greifbaren Use Cases? Ich habe dir hier mal nur so ein paar Beispiele mitgebracht, die besonders viral gegangen sind. Ja, vor allem von dem Nutzer Alex Finn, der hier sagt, Cloudbot hat ihm ein eigenes CRM-System aus seinen E-Mails gebaut. Es sollte eine Restaurantreservierung machen, das hat dann nicht geklappt. Und dann hat Cloudbot autonom die 11 Labs-Integration genutzt, um das Restaurant anzurufen über einen Voice-Agent und hat dann den Termin gebucht. Ja, das ist wirklich beeindruckend, ja, das muss ich eingestehen. Ansonsten gibt es hier auch nochmal eine Auflistung von Use Cases, ja. Meine eingehenden E-Mails bearbeiten, Spam entfernen, mir Reminder-Nachrichten schicken, Projektmanagement machen. Und es gibt auch eben eine eigene Website von Cloudbot. Schau da einfach selbst mal drauf, cloud.bot Showcase. Und da findest du eben eine enorme Anzahl genau von solchen X-Posts, die Cloudbot selbst bereitstellt. Ja, und damit auch zur Conclusio erstmal technische Einschätzung. Also ich würde niemals einem AI-Modell voll ungeschützten Zugriff auf mein gesamtes System geben. Also es ist wirklich fahrlässig, was viele im Internet da gerade machen. Also wenn du das nutzen willst, dann nur in einem Emulated-Bereich oder auf einem eigenen isolierten Rechner. Ich zeige dir gleich auch einen Weg, wenn du es testen willst, wie du es sicher machen kannst. Aktuell ist für mich wirklich kaum ein echter Use Case von Cloudbot erkennbar. Letztlich ist vieles davon selbst einfach auch mit Cloud Code oder über Automations umsetzbar und ich finde, das ist so auch der ganz große Subtext bei diesen ganzen, ja, ich nenne es jetzt mal Solopreneuren, ja, die irgendein kleines Unternehmen betreiben und da diese ganzen X-Posts absetzen, das sind einfach alles, also zum Beispiel hier E-Mails autonom zu scannen, aus dem Ordner zu reduzieren oder Telegram-Nachrichten zu schicken, ja, das ist für mich jetzt einfach nicht so der Geschäfts-Use-Case und zumal sind das auch Dinge, ja, die teilweise wirklich auch seit Jahren gelöst sind und wie gesagt, ich finde Cloudbot ein super Projekt, gerade da es eben auch Open Source ist, aber die echten Use-Cases sind für mich einfach nicht gegeben. Schreib es natürlich auch mal in die Kommentare, ob du sagst, hey, du hast wirklich sinnvolle Use-Cases damit erarbeitet, aber ich komme gleich auch nochmal zu einer abschließenden Prognose. Bei hoher Tokenlast macht es dann wirklich Sinn, mit eigenen GPU-Servern zu arbeiten. Das wäre günstiger und sicherer. Was fehlt, ist halt wirklich eine Sandbox-Umgebung, echte Use Cases, ja, stabiles Messaging, Kostenkontrolle. Und ich empfehle das aktuell wirklich nur erfahrenen Technikern mit isolierten Testsystemen. Und wenn du das jetzt testen willst, so habe ich das letztendlich auch hier in meinem Beispiel gemacht, ja, dann ist das mit einer eigenen Docker-Umgebung. Also das ist einfacher, als du denkst. Ja, im Prinzip handelt es sich um einen abgeschirmten Container, in dem Cloudbot sozusagen läuft und somit gar keinen Zugriff auf dein gesamtes System, Filesystem und so weiter hat. Dadurch bist du zunächst ein bisschen limitierter. Aber wenn du sagst, ich will das einfach mal ausprobieren, ja, was steckt dahinter? Stimmt das, was der Leo hier sagt? Ja, dann kannst du einfach dieses Setup hier nutzen. Hier findest du alle Commands. Und wenn du keine Kosten haben willst, dann nutzt du einfach über Ollama lokale LLMs, ja, und dann hast du nicht mal Tokenverbrauch und dann geht auch wirklich gar nichts nach außen. Ja, im Übrigen habe ich dir auch einen kompletten 15-seitigen Guide erstellt. Da findest du wirklich alle wichtigen Infos, alle Use Cases, die Sinn machen, die keinen Sinn machen, die offiziellen Ressourcen, Links, die Erklärung der Systemarchitektur, die Analyse des Trends, ja, wie kommt das überhaupt zustande, sowie aber auch die pragmatische Einschätzung auf unserer Seite, die findest du dann auf Seite 12 mit den konkreten Sicherheitswarnungen, worauf du achten solltest, wenn du es dann umsetzt, sowie einer abschließenden Einschätzung. Du findest das alles in unserer School-Community, dort kannst du kostenlos beitreten. Im Resource-Hub habe ich dir alles verlinkt, ja, genauso wie auch diese ganze Übersicht hier, inklusive aller Commands, sodass du das einfach auf einen Blick verstehen kannst, ohne dich selbst durch tausende Twitter-Posts wühlen zu müssen. Ja, und hier übrigens nochmal ein ganz kleiner Ausschnitt, ne, als Randnotiz zu dem Projekt. Wir haben jetzt selbst die letzten paar Tage über 3 Milliarden Token durchgejagt bei Claude Code. Ja, also wir haben das solide getestet und ich kann das schon einschätzen. Und wir sind im Prinzip im ganzen Team zu diesem Konsens hier gekommen und jetzt nochmal so ein paar abschließende Gedanken dazu. Also für mich besonders beeindruckt war wirklich dieser Kaskaden-Effekt und Fear of Missing Out. Also wirklich jeder wollte diesem YouTube-Trend jetzt hinterherrennen, Posts absetzen, weil es einfach so sehr gehypt wurde, losgetreten durch das Crypto-Pump-and-Dump. Und das führt eben zu diesem Overnight-Success. Und das führt eben auch dazu, dass ich habe so viele Leute gesehen, die hunderte Stunden investiert haben, weil das Setup von Cloudbot, das ist schon sehr technisch, das ist nicht zugänglich für jeden einfachen Laien, wenn man das wirklich sicher machen will. Ja, um am Ende 10 Minuten zu sparen. Also nur, dass ich dann am Ende jeden Morgen eine Nachricht bekomme mit den News-Updates des letzten Tages. Also das ist für mich wirklich so, gerade in diesen sehr, sehr schnelllebigen Zeiten, in der Singularität, das Wichtigste, den Fokus zu halten, Signal versus Noise beachten. Ja, es gibt so viel Noise im Internet und hier muss man wirklich darauf achten, das Signal zu bewahren und sich darauf zu fokussieren, was einen jetzt gerade mal wirklich voranbringt. Ja, zum anderen hat man natürlich dieses dreifache Rebranding gesehen von Cloudbot, welches ausgelöst wurde durch Markenrechtsprobleme mit Anthropic, und das ist aus meiner Sicht richtig. Also Anthropic muss ihre Markenrechte durchsetzen, weil sonst letztendlich jeder in Zukunft auf die Idee kommen würde, wenn ein Tool in Hype ist wie Claude Code, sich ja am Namen zu orientieren und ein eigenes Projekt zu launchen. Also ich bin hier durchaus auf der Seite von Anthropic. Und zum anderen sehen wir diesen Liability-Lag von Software im KI-Zeitalter. Das heißt, Software entwickelt sich gerade viel, viel schneller, sodass nicht mal die Cybersecurity richtig hinterherkommt, das Rechtssystem erst recht nicht. Das muss man immer beachten, weshalb ich immer prinzipiell vorsichtig wäre, wie gesagt, solche Tools vollumfänglichen Zugriff auf all deine Systeme zu geben. Das ist letztendlich nie die beste Idee. Cloudbot gibt aber auf der positiven Seite Nutzern ein erstes Gefühl von Jarvis, weil das ist ja das Ziel, ne? Also wirklich einen Jarvis zu haben, der sich an alles erinnert, der alles über dich weiß, der autonom handeln kann. Und das finde ich wirklich das Bemerkenswerteste eigentlich an Cloudbot. Es gibt uns ein erstes Gefühl davon, wie das in Zukunft funktionieren wird. Zudem, und das war für mich der wirkliche Gamechanger, da will ich nochmal darauf hinweisen, was Cloudbot wirklich exzellent macht, das sind die Skills. Und die Skills, die werden aus meiner Sicht gerade noch massiv unterschätzt. Es gibt ja auch das Maultbot Hub, dort findest du ein ganzes Resource Hub mit hunderten solcher Skills, die das Arbeiten ja mit LLMs einfach und Agenten deutlich produktiver machen. Hinweis noch zum Mault Hub, da würde ich auch nicht zu raten, denn dort gibt's auch wieder Skills, die Prompt Injections enthalten. Also wenn du dir Skills aus dem Internet ziehst, dann musst du die komplett durchlesen und am besten eben auch keine Skills von Drittanbietern installieren. Aber eigene Skills sind ein Gamechanger und das beste Beispiel ist nicht zuletzt diese ganze Excalibur-Datei hier, sowie unser Report. Denn diesen Report und die Excalibur-Datei habe ich innerhalb von Minuten, ja, auf Basis all meiner Quellen, die ich recherchiert habe, meiner Gedanken und unseren Testergebnissen in Schriftform, ja, mit Skills erstellt, mit Claude. Ja, also das hätte mich früher Stunden gekostet und das basiert auf Skills. Skills sind für mich daher eigentlich aktuell somit das unterschätzteste Thema bei LLMs und KI-Agenten. Wenn ich dazu übrigens mal ein extra Video interessiert, also wie du solche Skills erstellst, wie du produktiv mit Skills solche Charts beispielsweise erstellen kannst, weil du kannst nahezu wirklich alles machen mit Skills. Ich habe wirklich an vielen Stellen bei uns im Unternehmen eine 10-fache Produktivität festgestellt durch das Nutzen von Skills. Nicht in Cloudbot, sondern eben in anderen, ja, LLMs. Zudem zeigt es für mich, dass eigene Hardware und Open Source immer wichtiger werden. Unter anderem der Mac Mini Hype hat das gezeigt, dass wir einen großen Drang Richtung eigener Infrastruktur haben. Und natürlich, wenn du eben die entsprechende GPU-Leistung bei dir zu Hause hast, dann kann das in Zukunft ein massiver Wettbewerbsvorteil sein, denn Jarvis willst du natürlich on-prem laufen haben, ob es dein Unternehmens-Jarvis oder dein privater Jarvis ist, denn sonst wird das Ganze eben sehr, sehr heikel. Das heißt, ich sehe hier eine massive Nachfrage in Zukunft nach Open Source und vor allem eigener Hardware zu erwarten. Und der größte versteckte Gewinner bei all dem ist für mich im Wesentlichen Meta, denn man sieht ja, dass der Zugang vereinfacht wurde zu Tools wie Claude Code über Telegram oder WhatsApp, weil plötzlich Laien das Gefühl haben, ja, dass sie mit diesem System arbeiten können und eben nicht mehr nur Entwickler im Terminal. Und diesen Zugang, den beherrscht Meta im Wesentlichen mit Facebook, Instagram, WhatsApp. Und in Zukunft willst du letztlich über deine Plattform der Wahl auf deinen Jarvis zugreifen. Und deswegen kann man aus meiner Sicht erwarten, dass wir in Zukunft ein ähnliches Projekt, ja, welches eigentlich genau diesen Anwendungsfall lösen sollte, von Meta sehen werden. Und als abschließende Spitze des Eisbergs wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass Rabbit R1 jetzt ein Comeback erfahren könnte durch Claudebot oder OpenClaw, wie es jetzt mittlerweile heißt. Ja, und Rabbit R1 jetzt eben Claudebot integrieren will. Ja, und damit zu Claude selbst. Claude selbst integriert jetzt interaktive Tools. Ja, das ist relativ ähnlich und vergleichbar zu den ChatGPT-Apps, der bereits vor einiger Zeit eingeführt worden, und ist aus meiner Sicht der nächste logische, richtige Schritt. Das bestätigt dann letztendlich ja auch Claudebot, also dass du über dein Chat-Agenten, LLM, Zugriff haben möchtest auf alle möglichen Apps, auf dein gesamtes System, ja, im Zweifel. Und genau das macht unter anderem natürlich die App-Integration möglich. Du findest beispielsweise Clay, kannst also über Claude automatische Lead-Recherchen durchführen und Leads von LinkedIn beispielsweise über Clay scrapen. Außerdem gibt es Canva-Integration, Monday-Integration und viele weitere Integrationen. Ja, im Wesentlichen läuft das alles auch nach wie vor über die MCP-Technologie von Anthropic. Ein weiteres kleines, aber durchaus wichtiges Update von Anthropic, und zwar Claude Cowork, wird bald auch über die Projekte verfügbar sein. Und Claude Cowork ist mittlerweile auch aus, ja, meinem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Ja, und gerade im Arbeiten mit Projekten für mich eine sehr nützliche und hilfreiche Funktion, auf die ich mich schon mal freue. Ja, ein großes, aus meiner Sicht längst überfälliges Update kommt jetzt endlich von Gemini in Chrome. Ja, das heißt, die Sidebar-Integration in Chrome wird jetzt bald endlich ausgerollt. Das heißt, du hast auf jeder einzelnen Website in Chrome dann auch deinen persönlichen KI-Assistenten mit Gemini an der Seite und kannst Fragen stellen, weiterführende Recherchen durchführen zu den Websites, auf denen du dich gerade befindest. Es bleibt aber nicht nur beim Chatten, sondern Chrome geht jetzt in die Ära des Agentic Browsing über, und das ist ja auch wieder etwas, was Anthropic gerade einfach stark macht, ja, dass dein Code oder Cowork zugreifen kann auf deinen Browser, um dort für dich Dinge automatisch auszuführen, ja, Recherchen durchzuführen. Ich nutze das beispielsweise selbst sehr stark gerade, ja, für Content und X-Recherchen, weil viele Tools ja beispielsweise gar keine offizielle Schnittstelle anbieten zu X, und das kannst du dann letztlich lösen, genau durch solches Agentic Browsing, und das somit nahezu wirklich unlimitierte Möglichkeiten. Und deswegen ist es aus meiner Sicht, wie gesagt, einfach der logische Schritt, den Google mit Chrome und Gemini jetzt gehen muss. Ja, und natürlich auch zu befürworten, denn am Ende ist es natürlich besser, wenn du direkt die Gemini-Integration nutzen kannst, die offiziell kommt von Chrome, als wenn du eben deine eigenen Insellösungen, wie zuletzt gesehen, mit Claudebot bauen musst, die dann im Zweifel eben auch mehr Sicherheitsrisiken bären. Also der übergeordnete Trend, der uns einfach nicht loslassen wird, 2026 sind KI-Agenten, Browser-Using-Agents, Agentic Browsing. Und damit schalte ich jetzt direkt rüber an unsere Tech-Korrespondentin Lea, die sich live zugeschaltet hat, mit Philipp Wehn aus dem Silicon Valley.
So, ja, hallo Philipp, schön, dass du heute mit dabei bist. Du bist ja jetzt gerade live aus San Francisco zugeschaltet. Wie spät ist es denn bei euch und wie ist die Stimmung bei euch so vor Ort?
Hi Lea, danke erstmal für die Einladung. Stimmung ist super, um ehrlich zu sein. Also die Woche hat Anthropic eine Riesenfinanzierungsrunde veröffentlicht. Ich glaube 2026 ist ein spannendes Jahr, jetzt schon. Und ja, wir hatten auch unser Announcement, also alles perfekt.
Ja Philipp, du bist ja bereits ein bekanntes Gesicht hier bei Everlast AI. Und ihr baut ja auch KI-Agenten für Schwerindustrien. Und als Leo zuletzt bei euch war, habt ihr gerade auch 4,4 Millionen Dollar Pre-Seed-Funding von Andreessen Horowitz bekommen, ohne überhaupt ein fertiges Produkt zu haben. Und nun habt ihr erfolgreich eure nächste Investmentrunde abgeschlossen. Wie viel Kapital habt ihr jetzt geraced und was gibt es da auch Neues bei euch?
Ja, also wir haben letzte Woche announced, wir haben nochmal 9 Millionen als Seed-Runde eingesammelt, sind zwischen den beiden Runden relativ schnell gewachsen. Lustig, dass du sagst, ohne fertigen Produkt. Mein Ansatz für diese Firma ist, dass unser Produkt, die Plattform, nur durch unsere Forward-Deployed Engineers für den Kunden verfügbar ist. Also das Ziel ist tatsächlich, all die spezialisierten Probleme, die es in Schwerindustrien gibt, zu lösen. Und da haben wir extrem viel Erfolg gerade. Die Logos, die wir als Kunden nennen können, werden größer. Die Verträge werden größer und das Team, was wir jetzt zusammenstellen, eben auch mit dem neuen Funding, ist absolut genial.
Ja, sehr, sehr interessant. Dann kann ja 2026 nur noch besser werden. Und Philipp, du warst ja jetzt auch genau Teil vom A16Z Speedrun. Also kannst du es nochmal kurz erklären, was das ist, was auch da der größte Hebel war, den ihr aus den 12 Wochen jetzt auch mitgenommen habt?
Ganz grob gesagt, das Programm findet 2-mal im Jahr statt, dauert 12 Wochen. Sie haben im Schnitt 15.000 Bewerbungen und 60 bis 70 Firmen schaffen es ins Programm. Also extrem kompetitiv. Und man bekommt dann quasi vor dem Programm ein Investment und hat dann 12 Wochen mit dem Team zum Thema Go-to-Market, Produkt, aber auch Hiring und Fundraising natürlich. Bis zum Demo-Day. Und um den Demo-Day ist es dann eben das Ziel, dass die Firmen ihre Seed-Runde raisen, um dann, sag ich mal, die richtigen Schritte gehen zu können.
Ja, besonders heiß sind ja auch aktuell die Konsumenten-KI-Agenten, wie jetzt Claudebot, und jetzt wird es ja auch umbenannt in OpenClaw, und viele Unternehmen wissen auch gar nicht mehr, was Hype ist, was wirklich etwas bringt. Was ist denn so deine Meinung dazu und worauf setzt ihr jetzt auch bei Nexa?
Ja, also tatsächlich, ich war gestern als Speaker auf einem Event und der Speaker vor mir hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, jeder nutzt heute KI, und das ist einfach nicht wahr. Also die Realität, die ich im Industrieumfeld sehe mit Mittelstandsfirmen, mit Mid-Market-Companies in den USA, es stimmt nicht. Für mich ist es immer noch 90% Hype und 10% Realität. Also Andreessen Horowitz, die posten jedes Jahr ihre großen Ideen für das nächste Jahr. Also was sind die Big Ideas für 2026? Und da ist eben eine große Idee, ist, dass das Thema Forward Deployed Engineering bringt KI zu den restlichen 99%. Das bedeutet, dass nur 1% der Businesses, 1% der Menschen aktuell KI wirklich nutzen und 99% nicht die Skills haben, nicht die Zeit haben, nicht das Interesse haben, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Selbst Startups, die 3-4 Jahre alt sind, wenn du da wirklich mal reingehst und sagst, was habt ihr wirklich an Automatisierungen? Die meisten nutzen deutlich weniger, als sie sagen.
Ja, da darf sich auf jeden Fall noch einiges tun, und da wird die Zuschauer auch bestimmt interessieren, welche Updates gibt es denn bei euch jetzt auch auf der Plattform Nexa Nitro, und ja, welche KI-Technologien habt ihr jetzt auch für 2026 auch besonders im Fokus?
Das ganze Thema Multi-Agent Orchestration, also die Fähigkeit, komplexe Multi-Agentensysteme richtig zu koordinieren, zu entwickeln und zu spezialisieren, das ist ein großes Thema für uns. Das zweite Thema ist, was wir Industrial Grade AI nennen. Heißt, KI muss genau genug sein, KI muss sicher genug sein und KI muss resilient genug sein, damit es im Industrieumfeld auch wirklich genutzt wird. Das ist das zweite Thema. Und dann das dritte Thema, die Sache Vision Models und Computer Use Agenten, wo wir mit den großen Labs zusammenarbeiten, also mit Anthropic, und da wirklich auch vorne dabei sind, um zu sagen, wie können wir Computer Use Modelle noch besser in diesen alten Systemen einsetzen.
Das sind ja echt spannende Fokusthemen, die ihr gerade auch im Blick habt. Und A16Z hat neulich auch einen Blogartikel veröffentlicht, in dem sie auch beschrieben haben, dass ja vertikale KI ab 2026 auch einer der größten Trends im KI-Bereich ist. Was ist denn da auch bei euch so die größte Chance, die ihr seht und die du aktuell in diesem Bereich auch ja vielleicht noch unterschätzt wird?
Ich glaube, vertikale KI ist extrem wichtig, solange sie nicht zu narrow ist, also der Fokus. Für uns ist zum Beispiel das, okay, zu sagen, Industrial AI als Vertical Focus, super spannend. Und auch Alex Karp von Palantir nennt ja LLMs Raw Material. Wenn man über Produktion und Fertigung nachdenkt, kannst du sagen, ein LLM ist eigentlich wie ein Stück Metall. Und da kannst du ganz coole Sachen draus machen. Aber dieser Prozess von hier nach da, der ist deutlich komplexer, als jeder gedacht hat. Und das, was wir heute sehen, ist, dass viele Firmen eben versuchen, mit einem Produkt von hier nach da zu kommen. Und das, was Palantir eben sagt, da sind wir auch in dem Camp, dass du dieses Material nimmst, du bringst es eigentlich zum Kunden und du fertigst vor Ort, damit was rauskommt. Das ist der Ansatz, von dem ich persönlich sehr überzeugt bin. Das Thema Vertical spielt dann ein kleines bisschen dagegen, in meiner Meinung nach. Also das ist wirklich eine Spezialisierung auf einen Use Case oder auf eine bestimmte Ebene. Aber dieses Thema, dass man Software wirklich bis zum Kunden bringt und dafür auch bezahlt wird, das ist für mich der große Trend, der gerade passiert.
Ja, danke dir erstmal. So auch sehr, sehr spannend jetzt auch für unsere Zuschauer. Und auch in der Pressemitteilung sprecht ihr auch davon, dass Nexa plant, den Umsatz jetzt 2026 zu verzehnfachen. Was sind denn eure nächsten Ziele jetzt auch mit Nexa?
Ja, also eine große Veränderung, die wir gemacht haben, ist, wir haben unseren Minimum Contract Size, also die Zahl, um mit uns zu arbeiten, haben wir signifikant erhöht jetzt, weil wir einfach nicht mehr mit kleinen Verträgen unser Geschäftsmodell abbilden können. Das ist eine große Veränderung, und damit haben wir eben deutlich andere Gespräche mit Führungskräften in auch Public Companies, amerikanisch, deutsch. Das heißt, Kernziel ist wirklich zu sagen, wir wollen größere Deployments machen. Wir wollen nicht mehr nur noch einzelne Workflows uns irgendwo angucken, sondern wir wollen auf einer Operational-Ebene langfristig auch in die Richtung von einem AI-Operating-System für diese Industriefirmen bauen und liefern. Also das Ziel ist nach wie vor, ich glaube, es gibt die Möglichkeit, ein besseres und größeres Palantir zu bauen mit besseren Unit Economics im Industriebereich. Das ist ein Markt, der sich gerade erst öffnet und wir sind da gut dabei.
Ja, beeindruckende Arbeit, Philipp. Erstmal vielen Dank auch so für die Einblicke in Silicon Valley und wir werden eure Reise auf jeden Fall hier bei Everlast AI weiter gespannt verfolgen und danke dir erstmal fürs Interview.
Danke, gerne und wenn irgendjemand von euch mal wieder hier ist, immer Bescheid sagen. Eine Sache noch. Ich habe auf LinkedIn gepostet, ich suche gerade nach einem Founders Associate, jemand, der mit mir direkt zusammenarbeitet für 9 Monate und sucht danach jemanden im Masterstudium Deutschland, ideal schon bei McKinsey oder BCG gewesen, um 9 Monate dieses Jahr hier rüber zu kommen. Das heißt, wenn jemand von den Hörern da Bock drauf hat, ich fange nächste Woche an zu interviewen, einfach per LinkedIn connecten, Nachricht schreiben und ja, das wollte ich noch flaggen.
Ja, super, das könnte für die einen oder anderen hier interessant sein, also können wir dann gerne auch mal verlinken und ja. Dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei der Bewerbung und wir hören uns dann nochmal.
Ja, danke für die spannenden Einblicke, wirklich sehr bemerkenswert, was gerade die übergeordneten Trends sind und was wirklich passiert. Und wenn dich genau das interessiert, also nicht nur die reinen KI-News, ja, und die Infos der Woche, sondern auch reale Einblicke aus der Praxis, Gespräche mit den führenden Foundern, Gründern, Unternehmern aus dem Silicon Valley, dann prüfe jetzt unbedingt, ob du diesen Kanal hier schon abonniert hast und lass es uns unbedingt mit einem Like wissen. Die meisten unterschätzen, wie wertvoll die Unterstützung dieser KI-News hier einfach nur durch das Liken und Teilen dieses Videos ist. Deswegen vielen Dank für dein Like, für deine Unterstützung. Ja, und damit schauen wir direkt zu Google, denn Google hat jetzt den Geist aus der Flasche gelassen mit Genie 3. Ja, was ist Genie 3? Genie 3 ist ein generalistisches Weltmodell, das interaktive, physikalische, konsistente Umgebungen in Echtzeit generiert. Das ist ganz besonders wichtig für Anwendungen, die dynamische Simulationen erfordern und trägt zur AGI-Forschung bei. Viele sagen ja auch, dass Weltmodelle jetzt der entscheidende nächste Schritt sind, um allgemeine künstliche Intelligenz zu erreichen. Ja, wobei ist es relevant? Der erste Gedanke sind natürlich Spiele, ja, und Gaming. Das ist klar und das muss man hier auch wirklich betonen. Also der Input ist einfach ein Bild, ja. Das heißt, du lädst ein Bild hoch. Und dann werden wirklich komplett virtuelle, interaktive Umgebungen, unendliche Welten generiert, in denen du, ja, wie in der echten, realen Welt interagieren kannst nach den physikalischen Gesetzen. Das ist im Übrigen aber vor allem relevant für diese Durchbrüche im Bereich der humanoiden Roboter, denn letztlich lassen sich Roboter natürlich in diesen virtuellen Welten deutlich besser trainieren, ja, weil es natürlich einfacher ist, unendlich viele Welten zu generieren in der virtuellen Umgebung als in der realen Welt, in der Dinge kaputt gehen können, in der Wartungsaufwand, ja, gebraucht wird und demnach ein echt gigantischer Durchbruch, übrigens auch im Bereich Video. Also ich sehe auch viele Use Cases im Videokontext, also weg von langweiligen Stock-Videos hinzu. Wirklich zum Beispiel, denk an eine historische Dokumentation. Wie wäre es denn, wenn du im Rahmen dieses Doku-Videos wirklich, ja, ich sag mal, live vor Ort wärst und Einblicke hättest in das, was damals geschehen ist, einfach auf Basis eines historischen Bildes, das du beispielsweise in Genie 3 hochlädst. Das heißt, auch im Bereich Videomarketing sehe ich zahlreiche Anwendungsfälle von Genie 3. Ja, parallel dazu veröffentlicht DeepMind einen Durchbruch im Bereich der DNA-Forschung mit AlphaGenome. AlphaGenome ist ein bahnbrechendes KI-Modell von Google, DeepMind, das Wissenschaftlern hilft, ja, DNA zu verstehen, den molekularen Einfluss genetischer Veränderungen vorherzusagen und neue biologische Entdeckungen zu fördern. AlphaGenome kann über die API verwendet werden, verarbeitet über 1 Million API-Aufrufe pro Tag von mehr als 3000 Nutzern aus 160 Ländern und Forscher nutzen es für anspruchsvolle biologische Herausforderungen. Ja, die Hauptimplikation ist sicher die Erforschung von Krankheiten, sprich Ursachen von Krebs oder neurodegenerativen Störungen oder Infektionskrankheiten besser zu verstehen. Ja, ist etwas, was Google mit AlphaGenome deutlich vereinfacht und vorantreibt. Parallel dazu veröffentlicht DeepMind ein Video aus einem ganz anderen Bereich. Ich spiele dir das mal ab. Hmm. Ja, Dear Apps der Neighbors. Der Name lässt vermuten, worum es hier geht. Ja, sehr, sehr wahrscheinlich ein neues Modell, um Musik generieren zu können. Ja, hier war es ja lange Zeit etwas ruhiger, auch wenn der Use Case gar nicht mal so neu ist. 1965 hat Kurzweil ja schon in I've Got a Secret sein computergeneriertes Klavierstück vorgestellt. Und man darf nicht unterschätzen, dass es schon seit Jahrzehnten computergenerierte Musikstücke gibt, die Menschen einfach nicht unterscheiden können von realen Komponisten. Ja, gleichzeitig gibt es Updates aus China im Open-Source-Bereich. Wie gesagt, es unterstreicht einfach diesen großen Trend mit KimiKA 2.5. Ja, KimiKA 2.5 ist ein durchaus starkes Modell. Man sieht das hier im Benchmark-Vergleich. Es ist Open Weights und das Besondere ist eben der Agent Swarm, der losgetreten wird. Also wenn du eine Aufgabe gibst, wie zum Beispiel eine Coding-Aufgabe oder Website-Erstellung, ja, dann werden gleich mehrere Agents gleichzeitig gelauncht, die dir dabei helfen sollen, diese Aufgabe zu erledigen. Auch die Quellenmodelle aus dem Haus Alibaba ziehen nach und können mittlerweile, wie in diesen Benchmarks zu sehen, ordentlich mithalten und übertreffen sogar an einigen Stellen, wie zum Beispiel in Humanities Last Exam, die Opus 4.5 Modelle. Warum ist all das relevant, auch wenn aktuell die Open Source Modelle immer noch nicht vollständig mithalten können im Arbeitsalltag, was die Closed Source Modelle betrifft, zumindest wenn man die Hardware dafür nicht da hat, zeigt es aber den ganz klaren Trend, dass wir in Zukunft bestenfalls ja auch eben Open Source Modelle zur Verfügung haben werden, die jeder auf seiner eigenen Hardware laufen haben kann. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass die großen Durchbrüche im Bereich Video-Editing stattfinden und genau da knüpft jetzt HeyGen an, indem sie Remotion und Claude Code integrieren. Letzte Woche hatte ich Remotion gezeigt als Durchbruch im Video-Editing mit der Hilfe von Claude Code. Das war ja schon gut. Genauso sieht es auch mit HeyGen aus. Was interessant ist, ja, HeyGen ist ja die Go-To-Plattform für digitale KI-Avatare und was Neues ist hier der Video-Agent und du hast eben ein Chat-Interface. Das heißt, du kannst deine Videos, seien es Kurzvideos oder Reels, die du von einem Avatar sprechen lassen willst, einfach per Chat-Eingabe erstellen und diese werden dann auch bearbeitet. Also du kriegst Texteinblendungen, du bekommst Doc-Einblendungen und das ist schon wirklich ordentlich. Ich habe das getestet, ja, ich zeig's dir hier mal nicht und das sagt eigentlich schon alles. Es ist einfach noch nicht gut genug, als dass es für mich repräsentativ wäre. Ja, zumindest nicht mit meinem eigenen Avatar hier, aber man muss immer bedenken, genau das gleiche haben wir 2023 auch gesagt zu KI-Video-Erstellung und KI-Bilderstellung und das ist für mich alles nur noch eine Frage im Kern von Monaten, bis das Thema Video-Editing großteils gelöst ist, ja, und wir einfach über Chats unsere Videos cutten können, editen können und Videoeinblendungen machen können. Ja, ein kleines, aber für den deutschen Markt extrem relevantes Update kommt von DeepSeek mit DeepSeek OCR 2. OCR-Use-Cases sind eine der Haupt-Use-Cases, wenn es darum geht, KI-Wissensmanagement-Systeme im Unternehmen aufzubauen. Das ist einer der Haupt-Use-Cases, den wir tatsächlich mit unseren Kunden umsetzen. Da geht es oftmals darum, ja, aus eingescannten PDFs beispielsweise, Angebotsdokumenten, solide Wissensdatenbanken zu erstellen. Und da tun sich klassische OCR-Modelle einfach laufend schwer. Warum? Ja, weil sie die Bilder versuchen, in Text zu konvertieren und dann in Markdown zu konvertieren. Das ist erstmal wichtig und machen die meisten schon falsch, weil die LLMs letztlich Markdown am besten verstehen können. Aber das Problem dabei ist, es passieren einfach häufig nur Fehler. Und genau das will DeepSeek mit OCR 2 adressieren, denn diese konvertieren jetzt nicht einfach mehr nur Bilder in Text oder Markdown, sondern versuchen das Bild wirklich visuell wie ein Mensch zu verstehen, was eben die Ausgabequalität von DeepSeek OCR 2 dramatisch erhöhen wird. Wir testen das jetzt gerade schon in den ersten Kundenprojekten, deswegen kann ich noch keine finale Aussage dazu treffen, wie gut das wirklich ist, aber definitiv eine spannende Sache, die sich jeder mal anschauen sollte, der sich tiefergehend mit RAG und KI-Wissensmanagement auseinandersetzt. Ja, OpenAI veröffentlicht jetzt offiziell ChatGPT Translate. Wir haben jetzt vor 2 Wochen schon ausführlich darüber gesprochen. Das heißt, wenn dich das interessiert und wie gut das ist, schau in das Video von vor 2 Wochen rein. Da habe ich alles dazu gesagt. Was wirklich neu ist, ist Prism. Prism ist ein neuer kostenloser Workspace für Wissenschaftler von OpenAI. Ja, und Prism soll Wissenschaftlern eben über eine nahtlose Integration von GPT 5.2 in Projekten bei der Erstellung von Entwürfen, Inhaltsüberprüfung und zum Beispiel auch Veränderung von Dokumenten helfen. Gleichzeitig entfernt OpenAI jetzt offiziell die alten geliebten 4o-Modelle, das 4.1-Modell und das 4o-Modell. Ab dem 13. Februar sind diese Modelle offiziell Vergangenheit und du kannst sie nicht mehr über die normale Chat-Eingabe nutzen. Über die API werden diese nach wie vor erstmal noch verfügbar bleiben und demnach stellt sich die Frage, was kommt jetzt als nächstes? Was ist das nächste große Ding? Und OpenAI hat diese Woche einen Livestream gehostet, in dem sie eine neue Generation von Tools angekündigt haben, zumindest durch die Blume angekündigt haben. Und Sam Altman hat dabei folgende Aussage getroffen.
Wir werden künftige Versionen von GPT 5.x entwickeln, die hoffentlich viel besser schreiben können als 4.5. Wir haben uns entschieden, und ich denke aus gutem Grund, den Großteil unserer Bemühungen bei 5.2 darauf zu verwenden, es in den Bereichen Intelligenz, logisches Denken, Programmieren, Technik und dergleichen super gut zu machen. Es scheint, dass dies ein besonders wichtiger Zeitpunkt ist, um die, nennen wir sie mal, Programmierintelligenz voranzutreiben. aber wir werden versuchen, uns zu steigern und bei allem anderen schnell aufzuholen.
Ja, also Sam Altman sagt hier selbst, wir haben es letztlich vermasselt. Wir haben uns fokussiert aufs Coding, wahrscheinlich getrieben durch den Konkurrenzkampf mit Anthropic, und eigentlich war OpenAI ja groß geworden durch die Privatanwendungsfälle wie das kreative Schreiben und die wirklich guten Texte, und demnach hat OpenAI jetzt wirklich an keiner Stelle mehr so richtig den Vorsprung und ja, hinkt auch im Coding-Bereich hinterher. Es macht natürlich alles Sinn, was Sam Altman hier sagt, dass Coding letztendlich die zentrale Fähigkeit von LLMs ist, denn wenn es Coding gut kann, dann kann es in der Regel auch alles andere gut, und demnach bleibt es spannend, wie OpenAI jetzt hier weiter aufholen wird. Sam Altman sagt zudem auch Folgendes.
Ich finde es immer noch schwer, das wirklich zu begreifen. Wissen Sie, ich würde sagen, bis Ende dieses Jahres wird man für 100 oder 1000 Dollar an Inferenz und mit einer guten Idee in der Lage sein, eine Software zu erstellen für die Teams von Leuten, wissen Sie, ein Jahr gebraucht hätten. Das ist wirklich sehr schwer zu begreifen, zumindest für mich, dieses enorme Ausmaß dieses wirtschaftlichen Wandels. Und das sollte eine sehr bestärkende Sache für die Menschen sein. Massiv mehr Fülle und Zugang und massiv gesenkte Kosten, um neue Dinge zu erschaffen, neue Unternehmen, neue Wissenschaft zu entdecken, was auch immer. Ich denke, das sollte eine ausgleichende Kraft in der Gesellschaft sein und ein Weg, wie Menschen, die bisher nicht so fair behandelt wurden, eine echte Chance bekommen, solange wir die Politik drumherum nicht völlig vermasseln, was passieren könnte.
Ja, also das muss man sich wirklich auf der Zunge vergehen lassen. Mit Ende diesem Jahres, und Sam Altman ist sicher nicht der Einzige, der es sagt, Dario Modi schlägt genau in die gleiche Richtung, werden wir Software nur aus einer Idee für wenige hundert, vielleicht 1000 Euro erstellen können, was früher ein ganzes Team an Softwareentwicklern ein Jahr gekostet hätte. Und es ist wirklich schwer, das vollumfänglich zu verstehen und zu umfassen, was das für den Markt bedeutet, was das für die Gesellschaft und für Unternehmen bedeutet, so sagt OpenAI-CEO Sam Altman. Und währenddessen schreibt Kevin Weil, der Vice President of Science ist bei OpenAI, dass wir die Wissenschaft von 2050 in 2030 können werden. Ja, unser Ziel ist, dass jeder Wissenschaftler Superkräfte bekommt und die Arbeit, die er 2050 machen könnte, schon 2030 erledigen kann. Ja, das heißt, der Vorsprung von 25 Jahren wird jetzt in die nächsten 5 Jahre hineinkomprimiert. Und ja, ich finde, diese Woche ist nun mal so ein erstes Gefühl dafür, ja, dass wir wirklich in Zeiten der exponentiellen wissenschaftlichen Durchbrüche, wir haben es nur mit Alpha Genome gesehen, stehen werden. Und es gibt ja so viel Content, den ich auch für dich hier rausfilter, damit es wirklich nur die relevanten Dinge, ja, in diese KI-News schaffen. Ja, und gleichzeitig stoppt OpenAI jetzt das Hiring. Ja? Das heißt, es werden deutlich weniger Mitarbeiter eingestellt, weil Sam Altman sagt, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, weil die Modelle so viel stärker und mächtiger werden. Wir brauchen gar nicht mehr so viel Researcher, und die Unruhen werden einfach größer. Wenn wir jetzt einstellen und wieder feuern, dann ist es besser, einfach gleich gar nicht einzustellen. Und währenddessen bereitet man sich auf den IPO vor. Der IPO wird dann sehr wahrscheinlich, so schreibt das Washington Journal, in Q4 schon diesen Jahres stattfinden, und demnach werden wir auch ein Wettrennen zwischen Anthropic und OpenAI noch in diesem Jahr für 2 wahrscheinliche Megabörsengänge sehen. Ja, und wer jetzt bei all dem Trubel und den Schlagzeilen nochmal einen richtig guten Artikel lesen möchte, den empfehle ich Die Adoleszenz der Technologie von Dario Modi, also der CEO von Anthropic. Ich werde es hier unter diesem Video mal verlinken, ganz kurz drauf eingegangen. Ja, er beschreibt zum Beispiel die größten Dinge, die ihm jetzt gerade Sorgen bereiten, wie Atomrisiken, Missbrauch zur Zerstörung, ja, von Technologien, wirtschaftliche Verwerfungen, wie Massenarbeitslosigkeit und eine radikale Konzentration. Ja, darüber hinaus will ich aber trotzdem noch mal auf ein paar Dinge hinweisen, die man auch zwiegespalten bei diesem ganzen Artikel sehen muss. Er trifft natürlich auch viele zeitliche Einschätzungen, also wirklich leistungsstarke KI in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Das sagen mittlerweile viele. Ja, also das ist nicht mehr so weit hergeholt, wurde jetzt aber auch schon ein paar Mal nach hinten verschoben. Und er sagt eben aber auch Dinge, über die man sich Sorgen machen sollte, wie zum Beispiel China in gar keinem Fall die, ja, Chip-Ressourcen beispielsweise von Nvidia zur Verfügung zu stellen, dass dies eine der größten Gefahren sei, ja, wenn die Kommunistische Partei Chinas zugefette auf leistungsstarke KI-Systeme wegen Überwachung und weiteren Risiken. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass natürlich Konkurrenten wie Chimica 2, DeepSeek oder auch Qwen die größten Konkurrenten von Anthropic sind. Ja, das heißt, sie hat natürlich ein sehr großes Eigeninteresse daran, wenn man den chinesischen Modellanbietern Knüppel zwischen die Beine schmeißt. Also auch das alles ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber mit dem Grundtenor, vor allem, ja, der wirklich guten Headline, also die Adoleszenz der Technologie, das habe ich schon 2024 bei Voice Agents gesagt, dass wir uns so 2023, 2024 so, ja, jeder kennt ja das deutsche Modell, in den ersten 2 Phasen befanden. Ja, also jeder hat so ein bisschen rumgespielt mit den ganzen Tools, die wir haben. Und jetzt ab 2026 befinden wir uns in der phallischen, also der Adoleszenzphase der Technologie. Das heißt, wir kommen in den Reifegrad, in die Produktivität, und genau darum geht es jetzt. Das stellen wir auch fest. Also wir haben mittlerweile so viele Anfragen jede Woche von kleinen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen hin Champions, die jetzt wirklich ganz konkret KI integrieren wollen, weil jetzt einfach jeder verstanden hat, okay, die letzten 2 Jahre, ja, war es für viele einfach noch ein bisschen Spielerei. Ja, und jetzt ist einfach der finale Zeitpunkt da. Ja, genau dazu werden wir im Übrigen für alle Angestellten, also jeder, der sagt, ich will mich als Arbeitnehmer jetzt gut vorbereiten und sogar mein Einkommen erhöhen, wir werden einen kostenlosen Live-Workshop genau zu diesem Thema veranstalten am 10.02. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Und wenn du vorab schon mal sagst, ich will mich jetzt gut vorbereiten, fundiertes Wissen aufbauen, ich habe dir dazu einen 2,5-stündigen Kurs aufgenommen mit allem, was du wissen musst. Es lohnt sich, den einmal anzuschauen. Damit wirst du 99% der Menschen weit voraus sein. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Freude damit. Wir sehen uns demnächst schon wieder. Bis dahin, mach's gut, dein Leo.